Wir haben an für sich ein leidvolles Thema. Es geht auch darum, und das ist das, was ich heute sagen werde. Und ich habe eine Gliederung gemacht, wie kann Gott all das Leid zulassen, und die seht ihr an der Wand, und ich gehe diese Gliederung entlang und ziehe dann einen Schluss. Es dauert nicht allzu lang. Das Leid ist allgegenwärtig und wir sind bei den leidigen Fakten, und da seht ihr und merkt ihr sehr viel. Es ist in unserer Zeit und schon etwas Besonderes. Also so viel ist noch selten auf einen eingestürmt. Also es sind Kriege, der im Osten und der im Nahen Osten. Täglich ist das in den Nachrichten, und dann ist diese Klimaerwärmung auch täglich im Prinzip in den Nachrichten, und damit verbunden auch viel, viel Leid. Also wir sind hier an für sich recht gut verschont geblieben, aber andere eben nicht. Und wie ihr seht, da sind Kinder, die weinen, Raketen, die fliegen, Asylanten, die flüchten, und dann steht ein Hund auf der Straße im Wasser und schaut rein wie ein begossener Pudel. Ja, und dann die, was wir jetzt noch nicht so spüren, aber die Wirtschaftskrise, die ist auch da. Und selbst wenn wir es persönlich nicht merken, weil wir unsere Schäfchen im Trockenen haben, wir sind doch davon betroffen, von unserer Umgebung und so weiter und so weiter. Ich habe euch auch noch ein Embryo dahin projiziert, und ja, die Zahlen, wie viele Embryonen, also kleine Menschen, abgetrieben werden in Österreich. Vor Jahren gab es einen Bericht, dass 30.000 pro Jahr im Mutterleib umkommen. Es sind sehr viele leidige Fakten. Und die Frage ist, was sollen wir tun? Also wir könnten so tun, wie der große Philosoph Epikur das gemacht hat. Der hat sich einfach zurückgezogen mit seiner Clique, das Leid draußen vorlassen, und sein markiges Wort war das, also wenn wir sind, ist der Tod nicht. Und wer der Tod ist, sind wir nicht mehr. Okay. Das hat nicht ganz funktioniert, aber im Prinzip gibt es immer noch diese Cliquenbildung, Abschottung nach außen, und da mache ich nicht mit. Ich habe den Bericht eines Schweizer Journalisten und Schriftstellers namens Thomas Mayer gehört und gelesen. Der ist depressiv geworden angesichts des Leides, und es ist seine Aufgabe als Journalist, dem nachzugehen. Und dann zieht er sich zurück in eine mehr oder weniger geschlossene Anstalt und sagt den Freunden, ich verweigere mich den Tatsachen. Also die Fakten stürmen auf einen ein, aber die Welt kann auch ohne mich zugrunde gehen. Ich mache nicht mehr mit. Ja, so kann man es machen, aber das Leid kommt auch rein. Und wir sind nicht abgeschottet, wir sind nicht in einer heilen Welt. Jetzt zum Ursprung des Leides. Woher kommt's denn? Und da habe ich zuerst die evolutionistische und humanistische These, woher das Leid kommt. Also Evolution, das ist jetzt die Makroevolution, die besagt, dass aus Staub sich all das Leben entwickelt hat in diesen vielfachen Formen, die wir haben. Und es hat sich hochentwickelt. Und die These ist, es wird immer besser. Also ich habe euch da einen Fischschwarm, die haben was gelernt. Die schützen sich als Schwarm vor dem Hai oder vor dem Orca. denn wenn der Hai kommt, dann sieht er nur so eine große Fischwolke und erschrickt oder erwischt eben nur zwei, drei. Die haben sich gut organisiert. Und dann habt ihr auch noch diese hübschen Affen, die sitzen zusammen und die lausen sich gegenseitig. Also die haben doch ein soziales Bewusstsein entwickelt. Denn an die Läuse da hinten unten, da kommen sie selbst nicht ran. Also das ist Evolution. Schön. Aber das war immer schon so. Es wird deswegen nicht besser. Es ist Fressen und gefressen werden. Das ist im Tierreich auch so. Und die Stärksten kommen durch. Und auch wenn sie ein soziales Gewissen entwickeln, wie die Wölfe, die eine strikte Rangordnung haben, sie bleiben Wölfe. Ja, das mit der Evolution, da ist seit Jahrtausenden ein Stopp. Geht nichts weiter. Ist die Frage, ob je etwas weitergegangen ist. Dann seht ihr hier ein Maturantenbild 2022. Das ist die humanistische These. Und die besagt, dass man durch Bildung besser wird. Durch Bildung und Kultur wird der Mensch einfach besser. Ich sage natürlich, die Ungebildeten, die sind grausam. Stimmt das auch? Diese These, dass alles besser wird durch Bildung. Wir haben hochgebildete Attentäter, hochgebildete Politiker, die ganz Furchtbares, hochgebildete Wissenschaftler, die ganz Furchtbares angerichtet haben und anrichten. Die Krieg führen da, die sind doch nicht ungebildet. Die sind hochgebildet. Naja. Ob es jemals besser wird durch Bildung, ist die Frage. Also nichts gegen Bildung. Ich bin gern gebildet und lieber gebildet als eingebildet. Aber ob es je besser wird, ist es die letzten 2000 Jahre besser geworden? Ihr habt die Bilder gesehen. Sieht nicht so aus. Dann haben wir nach diesen zwei Thesen haben wir die Sündenfall-These. Und die besagt Folgendes. Ihr seht ein Bild von Michelangelo. Es hängt in der Sixtinischen Kapelle. Und was Michelangelo da gemacht hat, ist gegen das zweite Gebot, das er Gott abgebildet hat. Und dieses Bild, einen etwas gelangweilten Adam, der da Gott den Finger reicht. Naja. Es ist ein Kunstwerk. Was die Bibel sagt in Genesis 1 und 2, dass Gott den Menschen geschaffen hat nach seinem Ebenbild. Sehr gut. Und er hat ihn geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Speziell am siebten Tag. Zweitens zum Bauen und zum Bewahren. Und zwar nicht nur irgendwelche Häuser bauen, sondern das ist die Schöpfung kultivieren, das ist auch den Menschen und die Schöpfung bauen. Schöpfung kultivieren. Er hat ihm noch etwas verboten und das hat er mit einer Konsequenz dargestellt. Er verbietet ihm vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, da er sonst sterben würde. Das ist schon etwas, was die Menschen dann doch belächeln. Also da darf er nicht vom Apfel essen oder vom Paradeiser da, wie die Wiener zu den Tomaten sagen. Alles war im Paradies und das darfst du nicht haben. Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es geht um die Erkenntnis von Gut und Böse. Gott hat den Menschen sehr gut geschaffen und er war gut. Er war so gut wie Gott. Und wenn er jetzt von diesem Baum nimmt, dann übertritt er ein Gebot und verliert sein Leben. Und er verliert noch etwas. Er erkennt das Böse. Und dieses Erkennen ist dem in der hebräischen Ursprache, in der es geschrieben wurde, mehr als nur Wissen. Es ist Einssein mit dem Erkannten. Es wird verwendet, wenn Adam mit seiner Eva schläft und sie dann ihren ersten Sohn kriegen. Da erkennt er sie, er ist eins mit dir. Und das ist hier in diesem Fall gesagt. Und die Warnung ist die, wenn du davon isst, wenn du mein Gebot übertrittst, das ich dir zum Leben gegeben habe, dann wirst du eins mit dem Bösen. Es durchdringt dich. Das Gute, das hast du jetzt. Du bist so gut wie ich. Du bist mein Ebenbild, Krone der Schöpfung. So. Und der Mensch hat's getan. Und damit hat das Böse ihn durchdrungen. Es ist schon etwas Interessantes. Ich habe den Professor Reinhard Haller gehört, gelesen und auch getroffen. Und dieser hochdekorierte, wirklich sehr gute Wissenschaftler hat ein Buch geschrieben über das Böse in uns. Und er sagt, dass wir tatsächlich so fast so etwas wie ein Gen des Bösen haben. Und dieses Gen des Bösen, das wird entfaltet und kommt raus und zur Aktion meist durch Kränkungen. Du wirst gekränkt und dann schon geht's los. Und es ist völlig egal, ob du dir die Kränkung einbildest oder ob sie tatsächlich war. Du fühlst dich gekränkt und schon geht's los. Und man tut das und das, was nicht gerechtfertigt ist. Ja, dieser forensische Psychiater, der bestätigt an für sich das, was Gott in der Bibel sagt. Er sagt nämlich in Genesis 8,21, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend an. Es ist böse von Jugend an. Das heißt so viel wie, will nicht tun, was Gott will. Will ihm nicht geholfen. Also Gott, den lieben Gott sein lassen, das kann man schon. Und wenn er lieb ist und alles funktioniert, ja, Gott sei Dank. Aber wenn er etwas sagt, was man selbst nicht will, was das eigene Herz nicht will, dann, der Adam da gibt ihm den Zeigefinger, dann gibt man Gott den Stinkefinger, wenn man es nicht tun will. Also, Reinhard Haller bestätigt das. Wir haben sozusagen ein Gen des Bösen in uns. Also in der Theologie wird das Erbsünde genannt. Jetzt, Gott lässt das Leid zu. Gott und Leid, das ist der dritte Punkt. Und er lässt es zu, aber. Und ich habe euch hier die 10 Gebote hin projiziert. Aber Gott hat dem Menschen die 10 Gebote nicht nur auf Stein vor 3.500 Jahren auf Stein geschrieben. Er hat es auch in die Herzen hineingeschrieben. Jedes Kind weiß, was recht und was unrecht ist, was gut und was böse ist. Und Professor Lewis, ein Cambridge-Professor, weist nach, dass alle Menschen rund um die Welt, egal ob sie im Dschungel in Neuguinea aufwachsen oder in New York oder in Rankweil, die wissen, was recht und was unrecht ist. Die haben die 10 Gebote. Ja, im Gewissen. Also nicht, dass sie, also ich denke, die wenigsten kennen die 10 Gebote und können sie schnurstracks aufsagen, aber sie haben sie im Gewissen. Die ersten 4 Gebote, wo Gott sagt, keine anderen Götter neben mir, ja, ein kleines Kind denkt, ja, wenn Gott ist, dann musst du ihm Danke sagen oder so. Nicht fluchen oder so. Da haben wir schon drei. Das vierte, dass Gott Gemeinschaft will und den siebten Tag dafür reserviert hat, zur Gemeinschaft mit seinen Kindern. Ja, okay. Es ist verständlich. Also auch jeder normale menschliche Vater will Gemeinschaft mit seinen Kindern. Das ist normal. Und dass das andere, die Eltern ehen und nicht jemanden umbringen und nicht Ehe brechen, tut den Kindern weh und den Partnern und ja, stillen und lügen und so weiter. Und gierig sein ist nichts. Das ist das, was Gott den Menschen, allen Menschen ins Herz hineingelegt hat. Und das Gewissen schlägt, wenn man es übertritt, ist ein Wächter, ein Mitwisser. Nur das ist das Problem, dass die Gesellschaft, in der man aufwächst, dann diese Gebote, die fein sind und sensibel und gut sind, abschwächt. Also, ja, lügen, den Lehrer anlügen, den Chef anlügen, den, ja, Mama auch, wenn es sein muss, halt den besten Freund nicht. Wird abgeschwächt. Und den anderen runtermachen, naja, ist nicht gut, aber er verdient es halt. Also da werden diese Gebote abgeschwächt. Das ist das Erste, was Gott dazu gibt, gegen das Leid. Es ist sein Aber. Das Zweite, was er gibt, ist, ihr seht hier die Angelobung der niederländischen Regierung, der vorigen. Ich habe kein Bild von der Angelobung der österreichischen Regierung, weil sie noch nicht angelobt ist. So, das hat die Regierung gegeben und sie sorgen an für sich für Recht und Ordnung. Mehr oder weniger. Ein deutscher Bundespräsident sagte, aber diese Regierung und mit ihren Gesetzen, das ist nur eine Notordnung. Ja, sie schützen halt die Menschen, dass man nicht überfallen wird, dass man, wenn man Geld gibt, auch etwas dafür bekommt und dass die Arbeitgeber auch die Arbeitnehmer bezahlen und so weiter. Sie schützen das. Und wenn man bestohlen wird, dann schauen sie, dass man den Dieb denn doch erwischt und der das zurückzahlen muss, vielleicht. Also so schlecht ist die Regierung nicht. Und wir sind, Gott sei Dank, sozusagen in einem schönen Land, in dem viel Gutes passiert, in dem es schön ist, in dem Ordnung herrscht, eine soziale Struktur da ist, Infrastruktur sehr gut. Es ist nicht umsonst, dass so viele Migranten zu uns wollen. Also, ja, warum lässt Gott das zu, dass es uns so gut geht? Also diese Frage habe ich noch nie gehört. Ich habe sie nur einmal gehört, und zwar bei einem sehr reichen Bauern in Kärnten. Der hat sich gefragt, warum geht es mir so gut? Natürlich war er tüchtig, hat seinen Ingenieurstitel gehabt und er war tüchtig und er wusste nicht, warum es ihm so gut geht. Er hat es Gott dann zugeschrieben. So, das sind jetzt die zwei Aber, die Gott gegen das Leid mitgibt. Und wehe denn dem Land, das keine gute Regierung hat. Die 10 Gebote, sie sind gut, allgemein bekannt, sehr gut. Regierung, naja. Das hat Gott mitgegeben. Und die Frage, ihr seht ein Fragezeichen an der Wand. Ja, wie wirkt denn Gottes Aber bei euch? Das ist die Frage, die sich da aufstellt. Ich hoffe, es wirkt gut. Dann Punkt 3.2, Gott sendet das Leid. Da steht dem Propheten Amos, das ist Altes Testament, Kapitel 3, Vers 6 bis 7, und es ist eine Feststellung oder eine Frage. Geschieht denn ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht bewirkt hat? Und dann, doch der Herr tut nichts, ohne sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten zu offenbaren. Ja, aber der tut nichts. Also das ist eine schlichte Warnung an sein eigenes Volk. Die kannten Gott. Haben halt nicht getan, was er gesagt hat. Und Gott warnt sie. Also er sucht das Leid schon heim. Bei uns im Volksmund sagt man, dass Gott die kleinen Sünden sofort straft. Das stimmt nicht. Also Volksmund hat ausnahmsweise einmal nicht recht. Sonst müssten wir uns andauernd darüber beklagen, wenn wir uns auf den Finger klopfen oder stolpern, lässt Gott das zu. Was habe ich gedacht? Da sitze ich vor unserem Haus oder hinter dem Haus und dann höre ich beim Nachbarn einen Knall, so ein Pumpern und dann ein Schrei und dann schreit der, du blöder Hund. Der Nachbar ist aufgestanden vom Tisch, ist über seinen Hund gefallen, mit der Stirn an die Glasscheibe. Und der Hund war der Blöde. Aber als ich dann drüben war zum Nachsehen, da hatte er seine Beule und er hat den Hund gestreichelt. Ja, bist ja ein Guter. Also dann wusste ich nicht mehr ganz genau, wer jetzt der blöde Hund war. Also das mit den Kleinigkeiten, da können wir uns verrückt machen. Warum lässt Gott das zu? Was habe ich getan? Er sucht das Leid heim. Die Frage haben natürlich auch die Apostel gestellt. Ich habe euch hier Lukas 3, 13, 4 bis 5. Da erzählen sie dem Herrn Jesus, dass der Pilatus, der römische Statthalter, etliche Menschen, Männer umgebracht hat, und zwar als sie ihr Opfer darbringen wollten im Tempel. Und sie haben gefragt, sind diese Männer mehr schuldig als alle anderen? Und der Jesus sagt ihm das nächste Beispiel. Meint ihr, die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, sind schuldiger gewesen als alle anderen Menschen in Jerusalem? Nein, sage ich euch. Doch wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr ähnlich umkommen. Dass ein Turm auf sie fällt? Ja, tatsächlich. 26 Jahre später wurde Jerusalem zerstört, die Mauern niedergerissen und viele wurden erschlagen. Aber sein Apostel sagte das voraus, dass eben Jerusalem zerstört wird, und fordert sie auf, umzukehren, die Stadt zu verlassen. Gott sendet auch Leid, es kommt. Er tut das. Und das letzte Leid ist schlichtweg die Hölle. Da hört das Leid nicht mehr auf. Aber Gott um seiner Gerechtigkeit willen muss auch Leid senden. Natürlich kann es jetzt solche treffen, die gar nichts dafür können. Oder die nicht so betroffen sind. Denkt an die Babys. Was können die dafür? Und diese Frage kann ich euch nicht beantworten. Das muss individuell geklärt werden. Die sind grundsätzlich, in allem steckt das Böse. Das ist das, was wir in der Bibel sehen, was Gott auch sagt, und sogar was Dr. Haller bestätigt, es steckt in uns. Aber wie Gott das dann stoppt, das ist schwierig. Und wo soll er denn anfangen? Das ist eine Frage an uns. Also bei meinem ersten blöden Gedanken, eine auf die Birne, damit ich nicht das ausspreche oder das plane, was ich da mir ausgedacht habe, wo soll er anfangen? Oder soll er anfangen beim ersten Achtel oder beim kleinen Bier? Oder erst beim zweiten? Oder erst beim dritten? Oder erst dann, wenn man zufällig jemanden angefahren hat? Also da will ich nicht den Ratgeber für Gott sein. Ich kann es auch nicht. Aber er sendet Leid. Aber wie wir es im vorigen Punkt gehört haben, er warnt denn durchaus auch durch das Gewissen, durch die Rechtsordnung der Regierung, des Staates und dann auch noch durch sein Wort. Ja, er sendet das Leid nicht nur, er erträgt es auch. Was ihr hier seht, ist das Logo unseres Gottesdienstes. Das ist Jesaja 53,5. Und da ist vorausgesagt, hat es der Prophet vorausgesagt, aber er war durchbohrt wegen unserer Vergehen, zerschlagen wegen unseren Sünden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Seine Wunden sind für uns die Heilung. Also da hat Gott seinen eigenen Sohn leiden lassen. Aber der hat doch nichts getan. Der ist aufgewachsen, auf die Welt gekommen in einem Stall, also nicht sehr hohes Niveau, dann Flüchtling nach Ägypten, dann aufgewachsen als Zimmerer, Arbeit, dann ist er aufgetreten als Lehrer oder als Prophet, als Rabbi. Und er hatte seine Jünger, das heißt Schüler und seine Apostel, und er musste sie ertragen. Also was denen alles durch den Kopf gegangen ist und was die alles wollten, das war gar nicht das, was er wollte. Also er musste sie ertragen. Und dann geht er direkt nach Jerusalem, also relativ direkt, und er weiß, was in Jerusalem mit ihm geschehen wird. Sie werden ihn umbringen. Und zwar auf die abscheulichste Art und Weise, die man damals hatte. Ans Kreuz schlagen. Davor noch auspeitschen, bis auf die Knochen. War Barmherzigkeit der Römer. Denn dann hing man nicht so lange am Kreuz. Man war geschwächt durch den Blutverlust und das Wundfieber. Ja, das hat Gott mit seinem Sohn denn doch vorausgesagt und auch getan. Warum trägt er es? Und ihr seht das Abbild vom Isenheimer Altar. Da hat Mathis Grünewald diesen Jesus als abscheuliche Figur dahin gemalt. Er ist in die Leichenschauhäuser gegangen und hat die Suffleichen und die an Syphilis gestorbenen Leute abgemalt. Und das hat er dem Herrn Jesus hingemalt, obwohl der in allem rein war. Sowohl in Gedanken, als auch in Worten, als auch in den Taten. Er hat Gottes Gebote in jeder Beziehung, mit jeder Phase seines Lebens erfüllt. Er hat's nicht verdient, dieses Leid. Und er hat es trotzdem auf sich genommen, damit Gott nicht alle richten muss. Er hat es für die Seinen getan. Und er ist für die Seinen in den Tod gegangen. Hat Gottes Strafe auf sich genommen, damit eben diese Strafe nicht seine Schüler trifft. Er ist gestorben und der Tod konnte ihn an für sich nicht festhalten, da er persönlich sauber war. Gott hat ihn auferweckt und zum Herrn im Himmel und auf Erden gemacht. Und das ist gut so. Er hat das Leid gesendet. Er hat es auch getragen. Und wovon die Christen, also die echten Christen, die dem Herrn Jesus, die ihn tatsächlich als Herrn betrachten und als Erlöser von ihren Sünden betrachten und als auch als Fürbitter für sie, der einsteht für sie bei Gott und auch als Lehrer betrachten. Ja, für die gilt das, was der Apostel in Römer 8, 28 schreibt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Sei es das Leid, das er einem schickt, oder das Gute, das er einem gibt, alles muss mir zum Besten dienen. Er hat es gesagt. Deswegen muss er es auch. Also der Herr Jesus selbst sagt, auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Da weiß der Vater im Himmel sehr viel. Also gut, bei mir hat er weniger zum Zählen. Das ist eine Arbeitserleichterung für ihn. Aber er hat dafür sonst einiges an Arbeit bei mir. Und er macht seine Arbeit. Das ist aus dem, das Folgende ist aus dem Heidelberger Katechismus, ist die Frage 26, und in dieser Frage wird gefragt, was glaubst du, wenn du an Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, glaubst? Ist aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Und das ist die Antwort. Gott hat Himmel und Erde mit allem, was darin ist, aus dem Nichts erschaffen. Er hält und regiert sie noch immer durch seinen ewigen Rat und seine Vorsehung. Und auf ihn vertraue ich, dass er mich mit allem versorgt, was ich für Leib und Seele nötig habe, und auch alles Übel, das er mir in Zeiten der Not schickt, zu meinem Besten wendet. Und jetzt ist das Wichtige. Er kann es tun als der allmächtige Gott, und er will es tun als der treue Vater. Um Jesu Christus willen ist er mein Vater, mein guter Vater. Er, der Herr Jesus Christus, ist der, der mit Gott verbindet. Er hat den Unrat weggemacht, die Sünde weggemacht, die Schulden weggemacht und verbindet mit Gott. Und tut das andauernd. Er bittet für uns. Das ist wichtig. Denn wir haben Tag für Tag dies und jenes, was durchaus nicht gut ist. Was Gott auch tut, was er verspricht, ist, er macht alles neu. Also so wie es am Anfang war im Paradies, da hat er diese zwei Gebote und das eine Verbot gegeben, da war alles gut, da hat das Leben gepasst, da war nicht fressen und gefressen werden, da war wirklich alles gut. Es war kein Schlaraffenland, wo einem die, weiß ich was, Früchte in den Mund hineinwachsen, da ist was zu tun. Und genauso wird's wieder. Das kriegt er wieder hin. Aber dazu braucht es eine neue Erde und neue Menschen. Ein neues System. Jesaja sagt, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man der früheren nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und dann in der Offenbarung, also dem letzten Buch, im zweitletzten Kapitel, sagt Gott, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid. Noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also der Herr Jesus wird als Erlöser dargestellt, und er ist es auch, aber jetzt ist die Erlösung noch nicht komplett, sie ist rechtlich durchgesetzt worden. aber praktisch fehlt noch was. Das Beste. Und das Beste kommt zum Schluss. Und es ist erstaunlich, wie die Bibel an für sich den Himmel auf Erden beschreibt. Also der Himmel kommt auf die Erde, auf die neue Erde, und da ist dann alles gut. Da ist nicht mehr fressen und gefressen werden, auch von den Tieren. Ist interessant, wie die Bibel das beschreibt. Und es ist dann für sich in so seltsamen Bildern, in also palastartig mit Diamanten und Rubinen und so weiter. Und also mir gefällt das nicht. Aber es war damals für die Apostel das Höchste. Sie konnten es nicht beschreiben, so schön ist der Himmel. So gut ist der Himmel, wenn er auf die Erde kommt. Also das will Gott tun, er beendet das Leid. Und dann ist das Glück andauernd und hört nicht auf. Was ist jetzt zu tun? Schlussfolgerung. 1. Korinther 9 sagt, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also das erste Mal, beim Sündenfall, da ist die Gemeinschaft mit Gott verloren gegangen. Der Herr Jesus Christus stellt sie wieder her, indem er sich selbst aufopfert, indem er die Schulden seiner Leute auf sich nimmt und wegmacht. Er stellt die Gemeinschaft mit Gott wieder her. Und das ist hier gesagt. Und das ist hier und jetzt zu tun. Und dann wird Gott das Leid, das einem begegnet, auch das Leid, auch das Beste, zum Besten wenden. Ich darf das aus eigener Erfahrung sagen. Ich wurde zum 18. Geburtstag gemustert und dann haben sie bei der Musterung festgestellt, dass ich Diabetes habe. Und das war für einen 18-Jährigen wie mich eine Katastrophe. Und sofort ins Krankenhaus, einen Monat drin, und die Prognose des Oberarztes war schlichtweg die. Also wenn Sie sich nicht ganz genau dran halten, an die Diät und so weiter und so weiter, dann verlieren Sie Ihr Augenlicht, hat auch Ihre Potenz gesagt, Ihr Herz versagt, Ihre Beine werden amputiert und so weiter und so weiter. Das hat er mir prognostiziert. Und das war, für Jahre lang war diese Krankheit eine Katastrophe. Ich wollte nicht mehr leben. Das war mir einfach zu viel. Und mein Freund sagte, du bist wie ein Ochse, angebunden im Stall und kannst nicht aus und nicht raus und nicht, kannst gar nichts mehr tun. Er ist Lehrer mit Magistertitel, also der müsste schon wissen. Und dann kam ich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und ich wollte diese Krankheit weghaben. Und sie ging nicht weg. Und dann habe ich in der Bibel gelesen und das getan, was Gott auch da sagt. Ruf die Ältesten, dass sie über dir beten und mit Öl salben. Dann geht's besser. Dann wird's gut. Ich habe das getan und ich wurde nicht gesund. Ich habe diese Krankheit immer noch. Aber ich war froh um diese Krankheit. Denn sie hat mir gut getan. Ja, sie ist eine Last, eine Plage. Aber sie tut gut. Und Gott hat es gefallen, mich gesund oder relativ gesund zu erhalten. Augen, alles da. Und die Organe funktionieren, alles. Alles gut. Und die Krankheit hält mich nah bei ihm. Und ihn hält es nah bei mir. So, das sind die Schlussfolgerungen. Persönliches Beispiel. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Jetzt kommt die Schleichwerbung. Also wo ist denn der Jesus? Er sagt es. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Gottesdienstrede. Da bin ich. Und erinnert euch an das erste Blatt im Paradies. Was hat Gott da gewollt? Gemeinschaft. Gemeinschaft mit ihm. Ja, das ist der Gottesdienst. Gute Schleichwerbung. Natürlich biete ich auch einen Bibelkurs an, um Gott kennenzulernen, auch seinen Plan kennenzulernen und so weiter und so weiter, auch mehr zu verstehen und schlussendlich ihn zu erkennen. Das ist auch angeboten. Und seine Bundesschlüsse. Also wir leben hier im Bundesland Vorarlberg. Gutes Land. Aber Gott hat auch noch so ein Bundesland. Und hat Bundesschlüsse. Eine Bundesordnung. Da sind sie aufgelistet. Wer das mag, gerne. So. Und jetzt habe ich, glaube ich, nichts mehr. Doch, da draußen. Da draußen ist das Fingerfood and Soulfood inzwischen hergerichtet. Ich darf auf die Getränke hinweisen, dass wir haben Alpsieder. Das ist in Götzis produziert mit Sieder, also Apfelsaft mit Beeren aus den Alpen. Ist ein Lokalprodukt und es ist grün und rosa. Also das mit den Beeren ist rosa und das Grüne ist, naja, ich darf euch dazu einladen. Es gibt auch andere Getränke und wer will, kriegt ein Bier. Und ja, wenn ihr da draußen das überfallt, das ist süß und es ist sauer, dann steht noch ein Töpfchen da ganz hinten, da könnt ihr euch auch bedienen. So, und jetzt knurrt mir der Magen und ich spreche das kürzeste Gebet, das ich im Bregenzer Wald kennengelernt habe. In Gottes Namen. Amen. Amen.